hallo und herzlich willkommen zum 11. kommunalpolitischen Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten aus Ludwigshafen. Wie immer mit dabei unser werter und geehrter Fraktionsvorsitzender Raik Dreher.
Hallo, schönen guten Abend.
Und meine Wenigkeit Heinz Zell, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und es ist unser 11. Podcast, der letzte war unser Jubiläumspodcast. Und das war Anlass für uns, unsere Podcasts nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch auf den einschlägigen Plattformen zu veröffentlichen. Also da wären zum Beispiel Soundcloud und Spotify. Da bekamen wir auch gleich Rückmeldung und ein paar Follower, die direkt aus dem Busch gesprungen sind. Allerdings stellte sich heraus, dass ein professioneller Auftritt dort dann doch mit Kosten verbunden ist. Das diskutieren wir gerade, ob wir das sauer eingenommene Steuergeld, das uns zur Verfügung steht, dort ausgeben wollen. Gut, es wären nur 5 Euro, aber 5 Plattformen. Kleinvieh macht nun mal auch Mist, das summiert sich. Vermutlich machen wir es, weil es kommt zu unserer positiven Überraschung gut an. Also gehen wir in Medias Res, unser 11. Podcast, wie immer mit Einblicken, Ausblicken, Rückblicken, ein Blick hinter die Kulissen und ein Blick in die Köpfe, zumindest von uns, unsere Pläne. Was haben wir vor, was wollen wir, was hat nicht geklappt, das können wir auch zugeben, machen wir gern. Ein munterer Ritt durch allerlei Themen, und zwar in diesem Fall 3 Tage vor der nächsten Stadtratssitzung, die am kommenden Montag, am 25.10. stattfinden wird, als Präsenzsitzung auf die TO. Und was dort passieren wird, gehen wir in der zweiten Hälfte ein. Beginnen wir einfach mal mit irgendeinem Thema, und Raik hat sicher ein ganzes Füllhorn davon.
Richtig, und zwar, wenn ich jetzt mal in den Rückblick gucke, in den letzten Stadtrat, hatte unsere Fraktion dort beantragt, der Hemshof darf nicht sterben. Aktuelles Anlass war gewesen natürlich die sich häufenden Beschwerden über Belästigungen, über Parkverbote, über kriminelles Handeln von Anwohnern im Hemshof, die auch schon im Stadtrat von Einwohnern bei der Einwohnerfragestunde vorgetragen wurden. Unser Antrag hat sich darauf bezogen, dass im Hemshof was passieren muss. Das heißt, alle maßgeblichen Akteure, wie der Ortsvorsteher, Vereine, Parteien, der Ortsbeirat, die Polizei, Ordnungsamt und möglichst auch die privaten Einwohner, Anwohner dort sollen sich zusammensetzen zu einer Arbeitsgruppe und überlegen, wie die Probleme im Hemshof gelöst werden können. In der Stadtratssitzung hat sich dann herausgestellt, oh Wunder, es gibt bereits eine entsprechende Arbeitsgruppe. Aha, ja, ja. Die OB war ja damals krank und schlussendlich hat dann die Sozialdezernentin bzw. die Frau Professor Dr. Reifenberg aus einem Wust von Papieren plötzlich hervorgezaubert, dass es eine interinstitutionelle Arbeitsgemeinschaft vom Rathaus über Ordnungsamt und bereits gibt. Problem, sie haben noch nie getagt. Tja, die OB war eben monatelang krank, da hat sich niemand gefunden. Und dann kommen wir auch noch mit unserem Antrag. Also schlussendlich, Ende gut, alles gut. Hoffentlich wird diese Gruppe auch mal tagen und auch mal Ergebnisse vorstellen. Im Stadtrat wurde gesagt, wir bleiben dran und wir wollen erste Ergebnisse von dieser Arbeitsgruppe im Januar sehen. Diesen kurzen Rückblick für die letzte Stadtratssitzung.
Vielleicht noch ganz kurz zu dieser, wie es denn wohl heißt, dezernatsübergreifender Lenkungskreis. Das klingt gut, wusste keiner, getagt hat aber dieser dezernatsübergreifende Lenkungskreis aus Gründen, die es gegeben haben mag, noch nicht. Aber wir haben uns notiert, Anfrage, Bericht, und da wollen wir doch mal wissen, was da rauskommt. Also auf den Hemshof müssen ja gute Zeiten warten, weil es gibt einen dezernatsübergreifenden Lenkungskreis, ich kann es gar nicht oft genug sagen, und Münzeref gibt es auch, und in der Lokalpresse kommt er ja auch häufiger vor, ne? Natürlich erstmal negativ, was ist da alles so schlimm, ja? Drogenverkauf und so weiter. Ich hätte ja genug Humor, da mal zu gucken, ob man als über 40-Jähriger dort Drogen kaufen kann. Aber erstens ist es möglicherweise gefährlich, wenn dem wirklich so ist. Und zweitens macht man mit sowas keine Scherze. Und deswegen wird dieser Gedanke sofort wieder in die Kiste ganz hinten im Gehirn verpackt. Ja, der Rückblick, das soll es eigentlich mal gewesen sein, glaube ich. Nein, wir haben noch etwas aus der vergangenen Sitzung oder etwas, das unbedingt gesagt werden soll.
Ja, und zwar ganz aktuell Rückblick auf 2,5 Jahre Auseinandersetzungen vor dem Landesschiedsgericht. Bekanntlich, Sie wissen, Petra Masryku und ich, wir waren damals Vorstandssprecher der Grünen in Ludwigshafen und mussten uns gegen Vorwürfe wehren nach dem Motto, wir hätten die Partei geschädigt und dementsprechend hat der damalige Vorstand ein Parteiausschlussverfahren gegen uns angestrengt. Dieses Ausschlussverfahren wurde dann samt und klanglos vom Vorstand zurückgezogen aus formalen Gründen. Sie hatten halt nicht richtig eingeladen und sie haben uns auch nicht richtig angehört. Und von daher wäre das in diesem Fall dann schon aus formalen Gründen gescheitert. Daraufhin haben Petra Masryku und ich uns dazu entschieden, eine sogenannte negative Feststellungsklage zu erheben. Das heißt, wir wollten wissen, sind an den Vorwürfen, die man uns entgegenhält, ist da was dran, rechtfertigt das einen Parteiausschluss. Und jetzt, ganz aktuell, liegt endlich das Urteil des Landesschiedsgerichts aus Mainz vor und sie geben uns recht, nichts davon, was uns vorgeworfen wird, rechtfertigt einen Parteiausschluss. Zwei Vorwürfe. Erstens, wir hätten Parteigelder verschleudert für eine Anwaltskanzlei, lässt das Landesschiedsgericht so nicht gelten, weil der Partei kein Schaden entstanden ist. Zumal bei 460 Euro hat das Landesschiedsgericht sowieso schon große Zweifel, ob das überhaupt ein Verstoß ist, der einen Parteiausschluss rechtfertigt. Sie sagen da nein. Der Partei ist auch kein Schaden entstanden, weil das Geld zurückgezahlt wurde. Außerdem waren wir damals verpflichtet als Vorstandssprecher bei kriminellen Machenschaften, da ging es um Wahlplakate, die abgehängt wurden und entwendet wurden, Anzeige zu erstatten. Dazu waren wir ausdrücklich als Vorstandssprecher berechtigt. Die zweite Sache ist, man uns vorgeworfen hat, wir hätten Anzeige gegen damalige Mitglieder der damaligen Stadtratsfraktion bzw. eine weitere Parteifreundin erhoben. Diese Anzeigen haben wir nicht erstattet, sondern wir haben Anzeige gegen Unbekannte erstattet. Als wir den Anwalt beauftragt haben, der Sache nachzugehen, waren beide bereits Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren von der Polizei. Also erstattet haben wir keine Anzeige gegen die beiden Parteifreunde. Dritter Vorwurf, Piratenliste unterstützt. Auch das hält das Schiedsgericht für sehr, sehr fraglich, weil nichts ist bewiesen, nichts wurde vorgetragen, alles heiße Luft. Dementsprechend rechtfertigen auch diese unbegründeten Vorwürfe in keinster Weise einen Parteiausschluss. Also hier Freispruch erster Klasse und nachlesbar auf meiner Homepage. Und demnächst geht es in eine Mitgliederversammlung. Ich bin gespannt darauf, wie sich die Mitglieder der Grünen jetzt dazu positionieren, insbesondere zu dem Antrag der Grünen im Rat, was eine Zusammenarbeit der beiden Fraktionen im Stadtrat betrifft. Dieser kurze Rückblick zu dieser langwierigen und jetzt doch endlich zu einem guten Ende gekommenen Geschichte. Und jetzt macht der Heinz weiter.
Ich frage mich selbst und vielleicht auch dich, ob ich dann nicht auch was jetzt vor die Tür aufgestoßen ist mit diesem Ausschlussverfahren, ob ich dann einen Satz drüber verlieren sollte, aber wenn überhaupt dann nur einen Satz, weil wer hätte das gedacht, dass das so ausgeht, ja, und das Thema ist ja eine Verquickung von Rückblick und Interna. Interna kommt ja eigentlich erst als Punkt 3, ne? Habe ich mir so gedacht, aber eine Sache. Es wurde niemand irgendwas zugeschustert und schon gar nicht den Piraten. Und das Wort zugeschustert als ernstzunehmender Mann des Wortes zu verwenden, ist ganz sicher nicht im wertfreien Einsatz und im wertfreien Gebrauch. Aber sei es drum, ich will mal eine Sache sagen. Der liebe Reik und ich zum Beispiel, wir haben uns vor der Wahl, glaube ich, zweimal unterhalten. Und da war er mir, im Gegensatz zu Reuter, eher unsympathisch, weil er als strammer Vorsitzender gesagt hat, räum mal deinen Krempel aus unserem Büro, den ich da abgestellt hatte. Ich war zu faul, ein paar Sachen nach Hause zu tragen. Okay, und dann haben wir uns durch Zufall bei einer Fortbildung getroffen über, was war es doch gleich, sozialer Wohnungsbau.
Richtig.
Genau. In Speyer war das, ne? Und das war es auch schon und alles andere hat dann das Schicksal bereitet und nach Turbulenzen und durchaus auch körperlichen Schmerzen, ob der vielen Unzufriedenen, muss ich sagen, wir haben es echt gut erwischt, ja, weil nach meinem Dafürhalten ist das hier die, es ist keine politische Kategorie, aber ich sag's einfach mal, coolste und auch effizienteste und produktivste Fraktion weit und breit und so viele gibt es da ja auch nicht. Aber genug, achso, eins noch. Negative Feststellungsklage. Ne? Also heute haben wir ja wirklich tolle Begriffe, ne? Wie dezernatsübergreifender Leckungskreis. Nicht schlecht, muss ich sagen, aus Philologensicht. Okay, machen wir mal weiter. Thema, Abschnitt zwischen den Sitzungen, Themen aus den Tiefen des Raums. Die letzte Stadtratssitzung war ja am 13.09., und da sind ja durchaus 6-7 Wochen vergangen, aber die Verwaltung, Stadtvorstand, beglückt die ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Stadträte auch zwischendurch mal, zum Beispiel in der sogenannten Fraktionsvorsitzendenrunde. Und ich liefere nur mal Stichworte und ja, dann abwechselnd können wir ja vielleicht, sofern uns etwas mehr oder weniger Sinnvolles einfällt, etwas dazu sagen. Mir fallen ein, als Themen, die immer mal wieder aus dem Busch springen, und zwar nicht in den Sitzungen, sondern dazwischen und vorangetrieben werden, Eberthalle, / Mehrzweckhalle, um die es plötzlich geht, da kann ich später was dazu sagen, Rathaus natürlich, oh, brauchen wir ein neues Rathaus, wo wird der Stadtratssaal sein, wer baut das, wer bezahlt das und wer will überhaupt eins, ein Thema, das uns vermutlich noch lange verfolgen wird. Und ein kleineres Thema, aber für hier die aktiven Politikerinnen und Politiker durchaus relevant. Redezeitbegrenzung, die plötzlich ein Thema war. Warum auch immer. Brauchen wir eine Redezeitbegrenzung? Und wenn ja, wie sollte die ausgeformt sein? Und natürlich wird es darauf rauslaufen, dass sie nach klassischem Modell, große Fraktion, viel Redezeit, was wir jetzt nicht unbedingt logisch finden, und man muss es auch nicht logisch finden, man könnte es genauso gut umgekehrt machen mit den gleichen Argumenten. Wir plädieren für eine Gleichverteilung, wenn überhaupt, aber ich glaube, CDU und SPD werden das herkömmlich bewährte Modell dominieren, stimmenmäßig und durchführen, obwohl da sowieso immer die gleichen reden. Neues wird vermutlich nicht gewagt, aber ein Charme hätte auch, je kleiner die Fraktion, desto mehr Redezeit. Das wäre durchaus fair, ja. Und, oder könnte argumentativ gut verteidigt werden. Oder gleiche Redezeit für alle, weil nur weil viele Leute da rumsitzen, also solange nicht, dass die Beiträge lang und hörenswert sein müssen. Die Erfahrung deutet eher auf Gegenteiliges hin. Raik, möchtest du was zur Eberthalle oder Mehrzweckhalle sagen? Also ich habe sie ja mal besichtigt, dank des Technikleiters, und du wirst sie bald besichtigen.
Richtig, wir gucken uns natürlich die Eberthalle an, weil, ich kann es immer nur gerne wiederholen, wir sind die Fraktion, die sich immer, bevor sie sich in irgendeiner Art und Weise entscheidet, möglichst mit vielen Akteuren zusammensetzt, beziehungsweise dahin geht, worum es geht. Und hier geht es um diese Mehrzweckhalle. Da haben die Eulen einen ganz interessanten Ansatz. Und zwar, sie plädieren für eine neue Mehrzweckhalle in Ludwigshafen. Und zwar aus folgendem Grund. Sie sagen, die Eberthalle ist auf Dauer auch in der zweiten Liga für die Handballer einfach nicht mehr tragbar. Sie haben einfach die Möglichkeit, nicht mehr fremde Vereine nach Ludwigshafen zu kommen, weil die Zuschauerzahlen sind dort einfach zu gering. 2.400 Leute können da wohl maximal einem Spiel folgen. Aktuell üblich sind in modernen Hallen um die 5.000 Plätze. Das ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar, sagen die Eulen. Deswegen möchten sie eine neue Mehrzweckhalle, aber nicht nur für sich haben, sondern auch für andere Nutzungen. Was jetzt nun mit der Eberthalle passiert, ist vollkommen offen. Es gibt verschiedene Planungsmodelle. Die einen gehen davon aus, dass es eine kleine Sanierung gibt. Das heißt, die Eberthalle wird ertüchtigt für die nächsten paar Jahre. Es gibt natürlich auch eine große Lösung. Die Eberthalle wird komplett umgebaut. Aber man kann in der Eberthalle aber auch nicht so umbauen, dass sie den wirklich heutigen Maßstäben gerecht werden kann. Das liegt schon allein an der Deckenhöhe. Die kann man einfach nicht verändern. Man kann natürlich auch nicht mehr Zuschauerplätze in die Eberthalle bringen. Dafür ist sie einfach zu klein. Was sagen die Rollen? Gucken wir mal über den Tellerrand und wir haben da als, sagen wir mal, als Benchmark ein Projekt der SNP-Dom in Heidelberg, der vor kurzem eröffnet wurde. Eine interessante Halle für 5000 Zuschauer mit 10.000 Quadratmeter Nutzfläche. Man kann dort verschiedene Nutzungsmöglichkeiten machen, also zum Beispiel den Schulsport, natürlich Handball und Basketball, Events und natürlich auch entsprechende Sportverbände, die dort im Hallenfußball oder was auch immer eben machen könnten. So, das Problem ist, wer bezahlt das Ganze? Ungefähr, roundabout, geht es hier um 30 Millionen Euro. Die Frage ist, es gibt es Investoren, die das machen würden, das heißt das Geld in die Hand nehmen und das jemanden vermieten. Die Frage ist, können die Eulen das machen? Die Eulen sagen, nee, das können wir nicht machen. Wir sind ein Handballverein, aber wir sind kein Vermieter. Was bleibt dann übrig? Die Stadt Ludwigshafen oder eine ihrer Töchter, sprich die LUKOM, könnte die so eine Halle vermarkten oder managen, betreiben? Da sagte Herr Kalmes letztens in der Rheinpfalz, ja, das können wir uns sehr gut vorstellen. Also, diese Idee reift so langsam in der Stadtgesellschaft. Das ist das eine, Mehrzweckhalle. Die nächste Frage ist natürlich, was machen wir mit der Eberthalle? Die Eberthalle zu ertüchtigen für eine Schulsporthalle ist natürlich eine recht teure Schulsporthalle. Ich glaube, der Heinz, dem juckt es schon und möchte gleich dazu was sagen. Also die Frage ist dann aber auch noch ein bisschen Geschichte. Alte Ludwigshafener sagen, in der Eberthalle habe ich meine Ehefrau kennengelernt, damals bei Holiday on Ice oder was auch immer. Ja, das ist richtig. Frage, rechtfertigt das jetzt den Erhalt der Eberthalle? Also unsere Fraktion ist da noch mittendrin in der Entscheidungsfindung und hin und her schwanken wir von einer Lösung zur nächsten. Und Heinz, du willst sicherlich auch noch was dazu sagen.
Ich bin quasi gezwungen, denn mein politisches Schicksal führte mich doch das ein oder andere Mal in die Eberthalle und ich hatte ja auch die Ehre, in der letzten Wahlperiode von 14 bis 19 im sogenannten Aufsichtsrat der LUKOM zu sein. Und das sind natürlich die großen Gebäude, das Gebäudemanagement der großen bekannten Ludwigshafener Gebäude ist da natürlich ein besonderer Geschäftszweig, eine besondere Aufgabe, die LUKOM übernommen hat. Und ich war unter anderem auch in der Eberthalle hinter den Kulissen, habe mir die Technik zeigen lassen, die fahrbaren Tribünen. Dann muss man natürlich dazu sagen, dass eben insbesondere wegen den Handballspielen ein neuer Boden dort installiert wurde, dass neue Beleuchtung installiert wurde im sechsstelligen Bereich lief das ab, also energiesparende Hallenbeleuchtung und dass ja der normale Betrieb der Halle, einfach die Instandhaltung an sich, ja, nach der Fertigstellung beginnt der Zerfall, ja, das gilt bei jedem Gebäude, die kostet ja auch und man hat auch Personalkosten und dergleichen. Und also die Eberthalle ist für sich betrachtet schon mal eine Herausforderung und die goldene Zeiten aus den 70er Jahren, wo die goldene Stimmgabel und die Hitparade mit Dieter Thomas Heck aufgenommen wurde und es gab Fernsehübertragungen und danach wurde gefeiert im Excelsior mit Heino und Bonnie M. und was weiß ich, wer da noch alles war. Die stehen rum und die kommen auch nicht wieder. Große Konzerte haben ganz andere Technik, dafür ist er nicht gemacht. Stichwort Hallenhöhe. Und nur Handball ist natürlich ein bisschen wenig, das bringt zu wenig Geld und hat natürlich überhaupt beim Sport immer das Risiko, da kann man auch mal absteigen, ja? So sehr wir den Erfolg wir den Eulen gönnen, aber es kann auch mal eine Saison ohne Fortune. Ne? Also ein Kunde ist ein bisschen wenig und Reik hat auch recht. da hängen viele Erinnerungen dran, muss ja nicht die Hitparade sein mit Lieder Thomas Heck. Also tatsächlich war mein erstes Rockkonzert in der Eberthalle. Es war Deep Purple. Kaum zu glauben, aber es war tatsächlich Deep Purple. Und ich war, glaube ich, auch mal bei Manowar. Ich war auf beides nicht sonderlich scharf, aber ich war dort. Und es sind ja auch immer noch, abgesehen von der Corona-Pandemie, die alles durcheinander gewirbelt hat, die ein oder andere schöne Veranstaltung dort untergebracht. Zum Beispiel jetzt am Wochenende eine CD- und Schallplattenbörse. Da möchte ich nur mal drauf hinweisen. Und da war ich schon mal. Und wenn ich Zeit finde, gehe ich da sogar hin, weil das interessant ist. Schallplattensammler sind ziemlich crazy. Gut, und die Mehrzweckhalle verfolgt uns auch schon länger. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Herrn Cordier, dass man der damalige Chef der Lucom, dass man irgendwo sowas bauen könnte. Das sind alles für sich genommen große Bretter, dicke Bretter. Die Themen sind da. Wir sagen nicht, wir haben da irgendwie eine Lösung oder wir haben einen Weg, den wir mit aller Gewalt gehen wollen. Wir berichten darüber und wir bilden uns unsere Meinung, aber die Sache ist komplex. In die Eberthalle ist viel Geld geflossen. Also Beleuchtung, Boden und Bühne, glaube ich auch. Und das weiß ich nicht auswendig. Es kann auch sein, dass ein Teil mittlerweile unter Denkmalschutz steht. Also einfach in die Luft sprengen ist da auch nicht drin. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das wollte. Zumindest der architektonisch extravagante Teil. Und der Parkplatz, hat man mir gesagt, der muss so oder so erhalten bleiben, weil er für Katastrophenszenarien ein Versammlungsplatz ist, ja, um viele Menschen versammeln zu können. Das sagte mir, glaube ich, mal der vorherige Ordnungsdezernent. Es ist komplex. Wir werden berichten auf unserer Homepage, hier im Podcast und in den sogenannten sozialen Medien. Leichte Lösungen sind da, glaube ich, nicht zu erwarten, und wenn jemand eine vorschlägt, dann muss man wohl ein bisschen vorsichtig sein. Gut, was haben wir noch? Rathaus sparen wir aus, oder Reich? Das kommt doch in Gottes Namen. Oder, wenn es dich juckt, nur zu, oder wir machen einfach was anderes. Let it flow.
Ja, Rathaus, wir hatten ja uns natürlich schon darüber Gedanken gemacht, wo könnte ein neues Rathaus hin. Das Rathaus wird ja jetzt zum Ende des Monats komplett geräumt und leer stehen, und die Stadtverwaltung ist ja in verschiedene Unterkünfte in der gesamten Stadt oder auf die gesamte Stadtgebiet verteilt. Nicht so eine wunderbare Lösung. Die Frage ist, was machen wir denn mit dem Rathaus? So, ich glaube, inzwischen ist Konsens, dass das Rathaus möglichst in die Nähe des Berliner Platzes gerückt werden soll. Die Pro-Konzept hat ja da bereits die Rheinschanze und die Walzmühle ins Gespräch gebracht, was wir insgesamt für eine durchaus charmante Idee halten. Leider ist inzwischen eine weitere Idee nochmal entstanden, und zwar unter dem Argument, ein Ratssaal soll der Stadt gehören. So, wenn man sich jetzt überlegt, wo ist ein Grundstück in der Nähe des Berliner Platzes, das der Stadt noch gehört, dann kommt man nicht weit, außer bis zum Platanenhain. Und wenn man dort ein Rathaussaal, vielleicht in einer abgespeckten Form, und das Rathaus woanders hin macht, bauen möchte, geben wir zu bedenken, dass der Platanenhain in der Innenstadt einer der wenigen grünen Flächen noch sind, die für die Anwohner und Bewohner der Stadt als Ausgiehfläche bzw. Hundeauslaufplatz, was auch immer, oder eben als Erholungsfläche dienen. Da gibt es nämlich in der Innenstadt wirklich nicht mehr viel. Dementsprechend würden wir uns also schon aus diesen Gründen sicherlich nicht dafür aussprechen, dass man den letzten Platz am Berliner Platz dann auch noch zubaut. Aber das ist noch alles im Fluss und nichts Genaues weiß man nicht. Dementsprechend gebe ich jetzt eins zurück, und das soll es mit dem Rathaus erstmal gewesen sein.
Obwohl ich jetzt mich natürlich unwillkürlich darauf vorbereitet habe, auch einen Satz zu sagen, aber na, ich mache es einfach. Ratssaal. Im Pfalzbau finde ich die Stadtratssitzung nicht schlecht. Da ist hinten auch eine Tribüne, und in der Zeitung stand, oh, eine Sitzung kostet uns 7.000 Euro. Also da müsste man ja auch mal fairerweise dann einen Neubau auf jede Sitzung runterrechnen. Aber offensichtlich will das keiner verstehen, dass Investitionsrechnungen vom Vergleichen, ja, und zwar von vergleichbaren Dingen jeweils leben und nicht irgendwie, wir wünschen uns was, irgendwas wäre schön und dann machen wir das und regen uns darüber auf, dass irgendwas was kostet. Das scheint hier eher Usus zu sein. Der Rat außerdem wäre das rechte Tasche, linke Tasche, ja, weil wer kümmert sich denn um den Pfalzbauer? Doch wohl die Lukum. Und das ist eine städtische Tochter. Naja, egal. Und meine hauptsächliche Meinung beim Thema Rathaus, das letzte Rathaus hat uns so wenig Glück gebracht, dass wir gern auch mal einige Zeit ganz ohne Rathaus leben können. Und wer sagt, oh, ich will aber keine Miete zahlen, der hat halt leider wenig Ahnung von Immobilien in öffentlicher Hand oder von überhaupt Immobilien, weil kostenlos gibt es gar nichts. Ja? Da braucht nur mal der Brandinspektor vorbeikommen, weil sich die Regeln geändert haben und schwupp sind 5 Millionen weg. Egal, Rathaus, lassen wir mal, das verfolgt uns noch eine ganze Zeit, da gehe ich jede Wette ein. Komm mal lieber zu einem neuen Kapitel, zu Themen aus der Fraktion, also quasi interna. Wir haben schon ganz besondere interna gehört von Raik. Vielleicht ein bisschen was anderes, was Fröhliches. Wir planen endlich, es sei denn, es kommt die fünfte Welle oder die sechste, eine Eröffnungsfeier von unserem Büro. Natürlich keine öffentliche, tut uns leid, werte Hörer, sondern es wird was für geladene Gäste sein. So viel Platz haben wir jetzt auch wieder nicht. Aber da arbeiten wir dran. Das coolste Büro und die coolste Fraktion muss natürlich auch eine schöne Einweihungsfete für ihr Büro haben. Das ist quasi ein Naturgesetz, das verlangt die Evolution. Dann planen wir natürlich Ortsbegehungen für die nahe Zukunft. Da wird Raik uns vielleicht gleich berichten. Ich hatte die Ehre, jede Fraktion durfte jemanden entsenden ins Ernst-Bloch-Institut, denn die Verleihung des Ernst-Bloch-Preises steht an. Am 2. Dezember ist die Feierstunde. Also öffentlich, nehme ich mal schwer an. Wer sich dafür interessiert, für Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, für professionelles Denken ist herzlich eingeladen und ich wurde entsandt, um dort die Jury zu unterstützen. Das scheint die Vorgehensweise seit 1982 zu sein, wie man mir gesagt hat. Und ich habe mich schon auf eine intellektuelle Herausforderung gefreut. Aber da gab es keine intellektuelle Herausforderung. Das läuft normalerweise so. Die Jury, alles bekannte, erfahrene und erfolgreiche, wenn man so sagen darf, Geisteswissenschaftler von Rang und Namen, schlagen junge Geisteswissenschaftler, Denkerinnen und Denker vor und die Kommunalpolitiker schließen sich seit 1982 der Sache an. Das war ein bisschen enttäuschend, ich hätte gern die grauen Zellen ein bisschen angeregt. Aber das Schöne an der Sache war, ich habe Frau Professor Dr. Immokolata Amodeo persönlich kennengelernt und durfte mit ihr ein Tässchen Kaffee trinken und das war ein sehr inspirierendes, bereicherndes Gespräch und wir haben uns darauf verständigt, sie in die Fraktionsräume, beziehungsweise wir wollten uns eigentlich zusammen, Raik und ich und wer sonst noch mit möchte, bei ihr einzuladen, aber sie kommt, wir sind ja eigentlich unmittelbare Nachbarn, sie kommt bei uns vorbei und das wird, da freue ich mich drauf, das ist ein Einblick in die spannenden Teile der Ludwigshafener kulturellen Bemühungen und Herausforderungen. So, das war's eigentlich. Ah, nein, komm, ich rede einfach noch ein bisschen weiter, Raik, beim Thema Kultur. Wir haben ja auch das Glück, ein Mitglied entsenden zu dürfen in die Verbandsversammlung Rhein-Neckar. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, dass da kleine Fraktionen drin vorkommen. Uns ist das gelungen und entsandt wurde durch wundersame Zufälle meine Wenigkeit. Und dort wiederum aufgrund von Sachzwangzusammenhängen musste eine Fraktion gebildet werden. Und es kam raus, die LPP, Linke Partei Piraten, denn von den Linken gab es ein Einzelmitglied und von die Partei gab es ein Einzelmitglied. Aus Edingen-Neckarhausen und aus Mannheim, der Edgar und die Lea. Die laden wir hier auch mal ein zum Podcast, ist eine Idee. Na und jetzt kommt, die Lea hat einen Kurzfilm gedreht und der läuft in Mannheim beim Kurzfilmfestival. Wir schreiben das vielleicht einmal auf die Homepage. Am 14.11., ich wollte es hier jetzt nur mal sagen, Das ist toll. Und wer sich für Filme interessiert, guckt sich den und die anderen Filme bitte an. Und ja, vielleicht höre ich jetzt mal auf und Raik erzählt uns ein bisschen was über die geplanten Ortsbegehungen. Oder irgendwas komplett anderes, das bleibt dir überlassen.
Also, Heinz hat es ja schon angedeutet, wir gucken uns auf alle Fälle mal die Eberthalle in baulicher Hinsicht an, wie die Eberthalle zurzeit aufgestellt ist. Da ist übrigens noch in der Pipeline auch eine Begehung des Rathauses, wenn das Rathaus dann endgültig irgendwann mal dann leer geräumt ist. Dann holen wir uns die Fahrradbeauftragte der Stadt Ludwigshafen, eine ganz neue Funktion in der Stadtverwaltung, im Baudezernat angesiedelt, und holen uns die Fahrradbeauftragte hier in unser Fraktionsbüro, um sie kennenzulernen. Dann gucken wir uns natürlich nicht nur die Eberthalle an, sondern wir gucken uns mal auch ein Eulenspiel an. Und zwar dann Ende Dezember ein Heimspiel hier in Ludwigshafen. So, wir hatten die Eröffnungsparty, wir hatten die Frau Professor Dr. Amodio vom Bloch-Zentrum und ein letztes, etwas makaberes, aber sicherlich eigentlich auch uninteressantes Ortstermin. Das liegt daran, wir haben bei der nächsten Sitzung des Stadtrates die Erhöhung der Gebühren für das Krematorium, das die Stadt Ludwigshafen und die Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen hier betreiben. Und da gucken wir uns doch mal das Krematorium hier in Ludwigshafen an, wie das so funktioniert. Das ist in etwa das, wo wir uns bis zur Weihnachtszeit noch überall blicken lassen. Ah ja, natürlich, ich habe es vergessen. Wir gucken uns natürlich noch das Rechenzentrum der Feuerwehr an, wenn das Rechenzentrum eröffnet wird. Ist es schon eröffnet oder wird es eröffnet? Ich glaube, es wird eröffnet.
Es ist das Rechenzentrum der Stadt Ludwigshafen auf dem Gelände der Hauptfeuerwache vorne am Kaiser-Wörth-Damm. Und das Rechenzentrum der Stadt bei der Feuerwehr, aber wir gehen auch zur Feuerwehr, wenn du dich kurz erinnern magst, in Maudach, soweit ich weiß, um ein besonderes Fahrzeug zu sehen. Kann das sein? Genau, Feuerwehr und Rechenzentrum, und wir wollen auf das Giolini-Gelände, also Giolini ist ein Begriff in Ludwigshafen, ein Urunternehmen aus den Gründertagen und das sehr große Gelände, also zwischen Muttenheim, Rhein-Gönnheim, ist, das ist uns zu Ohren gekommen, ein Investor, ja, Liegenschaftsentwickler, ein Profi, übergangen und entwickelt das jetzt als Sitz für kleinere Unternehmen, also nicht ein riesiges Unternehmen wie Giolini. Zum Herrn Giolini gibt es ja lustige Geschichten, die erspare ich uns allen jetzt. Und da werden dann kleinere Sachen angesiedelt. Das sind auch schon viele. Man kann aber nicht einfach reinmarschieren. Das ist quasi beschrankt. Und da werden wir mal vorstellig und wollen wissen, wie sich hier dieser Wirtschaftsstandort und für wen entwickelt und wie die Aussichten sind. Ja, aber das sind jetzt wohl alle so bis Weihnachten, würde ich mal sagen. Ne? Also Weihnachtsmarkt gehen wir auch mal hin. Aber ist eh klar, das wären unsere Ortstermine. Wollen wir zum Ausblick kommen auf die Sitzung am Montag, die ja eine, ja, oder wir können auch was dazwischen schieben, die ja eine Präsenzsitzung ist. Es gibt auch einen Antrag der CDU, fortan nur noch Präsenzsitzungen zu machen, nachdem wir aufgrund von Corona hybride Sitzungen hatten oder nur Online-Sitzungen. Warum jetzt ein Antrag gestellt wird, sozusagen einen apodiktischen, radikalen Null-Toleranz, immer nur Präsenz-Antrag da zu stellen, ist, nachdem sozusagen die Gesetzgebung geändert wurde, die Geräte angeschafft wurden, ist mir völlig flyerhaft. Das bringt ja überhaupt keine Vorteile, und ganz im Ernst, gerade die Stadtratssitzungen gehen ja auch mal ganz gern 6, 7, 8 Stunden, und da rumzusitzen, die Konzentration zu halten, bis man vielleicht irgendwann nach 3, 4 Stunden seinen Redebeitrag hat, das ist nicht lustig und ehrlich gesagt hilft das auch niemandem und auch nicht der Stadtgesellschaft. Also völlig unverständlich, bin ich dagegen, stimmen wir auch dagegen, was soll das, einfach nur dagegen sein, das ist kein Antrag. Andere Ausdrücke erspare ich mir. Und na, es ist in Präsenz, aber es muss diesmal sein, weil es wird gewählt. Die Ausschüsse neu, da andere Fraktionen sich in den Kopf gesetzt haben, ihre Mitglieder neu auszuwürfeln. Es wird eine neue Fraktion geben. Zwei Leute haben die, das steht ja in der Zeitung, die AfD verlassen, gründen eine neue Fraktion. Also dafür, dass wir in der Zeitung waren als seltsame Fraktion und obwohl es hier total konstant läuft auf höchstem Niveau, ist mir schleierhaft. Da gibt es ganz andere Irrlichter. Es wird gewählt und es gibt ein paar interessante Vorlagen der Verwaltung, zum Beispiel zum Thema Gewerbesteuer. Aber ich weiß nicht, ob Reich dazu was sagen will, ich auch nicht. Man wird es aus der Zeitung erfahren. Kleiner Hinweis, geringer werden sie nicht, die Steuern, und den Rest wird man sehen. Ja. Und die Eintrittspreise im Wildpark werden möglicherweise auch ein bisschen steigen und, oder modifiziert werden, aber da sind wir in der Zusammenarbeit mit einer anderen Fraktion, das sozial gerecht und vor allem familiengerecht zu gestalten. Und es gibt viele Kenntnisnahmen zur Corona-Pandemie und auch das Thema aus den Tiefen des Raumes, mögliche Standorte für eine Mehrzweckhalle. Kein Mensch weiß, woher das kommt, das in die Verwaltung kommt. Es gibt keine Vorlage, aber auf der TO steht das. Wie sieht's aus, Reik? Hast du noch was auf der Pfanne?
Ja, ein Thema habe ich noch auf der Pfanne. Auch die kam aus der Tiefe des Raumes, nämlich aus dem Raum der Oberbürgermeisterin. Sie hatte nämlich mal vor einem guten Dreivierteljahr die Idee gehabt, um ausufernden Stadtratssitzungen Einhalt zu gebieten, sollte es doch eine Redezeitbegrenzung geben. Naja, dem ist ja grundsätzlich zuzustimmen, gibt es nämlich im Bundestag und im Bundesrat ja auch. Und da ja Stadtratssitzungen, die haben es ja auch mal erlebt, deutlich länger als 7 Stunden dauern können, ist eine Redezeitbegrenzung gar nicht mal schlecht. Die Frage ist nur, wie gestaltet man sowas? Sollen die großen Fraktionen mehr bekommen, sollen die kleinen Fraktionen mehr bekommen? Heinz hat es ja schon angedeutet und dementsprechend bei der letzten Fraktionsvorsitzendenrunde wurde diese Redezeitbegrenzung wieder vorgeholt nach dem Motto, wir haben das jetzt mal auf dem Schreibtisch der OB wiedergefunden, da müssen wir jetzt mal unbedingt ran. So, ansonsten habe ich jetzt nichts mehr hier als Ausblick oder hast du noch ein Thema, Heinz, was man jetzt unbedingt noch ansprechen sollte bei der nächsten oder zur nächsten Sitzung des Stadtrates?
Ich bin noch unschlüssig, ob ich ganz kurz auf auf Top 14 Satzung der Stadt Ludwigshafen über die Gestaltung von Vorgärten im Malerviertel eingehen sollte. Immerhin haben wir hier drei Vertreter im Ortsbeirat südliche Innenstadt, aber lassen wir uns mal überraschen. Im Hinterkopf haben wir die Idee und ich glaube sogar, die ist nicht originell von uns, sondern es gab mal einen Vorstoß der CDU im Ortsbeirat, das auch ins Positive zu wenden und mal einen schönen Wettbewerb zu machen, der schönste Vorgarten. Und dann könnten die Stadtteile, die Sieger der Stadtteile gegeneinander antreten, mal was ins Positive wenden, nicht nur sagen, weg mit dem Schotter, ja, das sieht nicht aus, ist letztlich auch nicht pflegeleicht, wenn man ehrlich ist. Und ist auch nichts für die Tiere und fürs Klima. Aber wollen wir das hier mal nicht ausufern lassen. Ich würde sagen, das war ein schöner Parfumsritt. Da war von allem etwas dabei und auch für jede und jeden war etwas dabei. Wir außerdem nach der Sitzung am Montag und nach den ganzen Abenteuern, in die wir hineinflittern, ob wir nun mal wollen oder nicht, aber darauf vorbereitet sind, werden wir nicht so viel Zeit verstreichen lassen, bis der 12. Podcast kommt. Deswegen lassen wir es vielleicht gut sein und ich sage schon mal Tschüssikowski, tschüss mit Üs. Wir arbeiten für Sie, manchmal nicht erfolgreich, aber wir arbeiten trotzdem weiter. Machen Sie es gut, hören Sie zu, wenn Sie wollen. Und ich verabschiede mich bis dann.
Und auch ich wünsche einen schönen Abend. Nicht ohne noch anzumerken, es macht uns wirklich großen Spaß. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit bei der laufenden Legislaturperiode. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben mit so vielen Dingen ganz, ganz klein angefangen. Jetzt haben wir wirklich Routine drin. Wir sind wirklich gut dabei. Wir sind gut vernetzt in der Stadt. Wir kennen die Akteure hier in dieser Stadt. Und ganz ehrlich, in einem so tollen Team zu arbeiten, das macht auch wirklich Spaß. Also in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.